mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde der guten Unterhaltung, heute habe ich ein Schmankerl für euch. Hans Siegel ist bei uns zu Gast. Gott, war der gut drauf.
Sag mal, war der vielleicht 3 Wochen Bergdoktor wandern und heute zurück und musste einfach alles
rauslassen.
Der hatte
viele Wörter in seinem Kopf. Ja, und das kenne ich ja gut. Und der Hans und ich, wir arbeiten ja häufig zusammen. Ja. Und wir sind ja beide Schnellredner. Mhm. Und ich glaube, zu Beginn des Gesprächs haben wir uns wirklich, was das schnelle Reden angeht, selber übertroffen.
Also ich würde sagen, ich nenne sie ja immer die herzlichen Glückwunschfolgen. Ne? Also falls man nicht jede hört, sondern einfach mal so sich eine rauswählt. Ja. Herzlichen Glückwunsch, richtig große Folge geworden. Für alle, die jetzt hier einschalten, ihr hättet es nicht besser treffen können. Ja. Es ist ein großes Vergnügen.
Ich möchte gar nichts vorausnehmen oder vorwegnehmen. Ich sage einfach nur, der Bergdoktor in bester Stimmung. Ja. Vorweihnachtlich gestimmt und trotzdem irgendwie mit dem Jahr noch nicht abgeschlossen habend. Er will was, er kriegt es aber auch. Ja. So könnte man es gut zusammenfassen. Und zwar kriegt das von mir. Wir freuen uns jetzt wahnsinnig auf unsere Weihnachtsfolge mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Hans Siegel. Horch, was kommt von draußen rein? Es ist mein schönster und liebster Kollege mit schlankem Bein. Ist das Einzige, was sich auf Rhein reimt, meiner Meinung nach. Hans Siegel ist bei uns!
Hallo, die Maschenqueen. Oh, wie schön siehst du aus.
Guck mal, ich habe ein kleines, das muss man erklären, weil wir senden ja hauptsächlich in Deutschland. Was ist eine Maschenqueen? Bitte erkläre.
Nö, die Maschenqueen, du bist die Queen grundsätzlich per se und heute mit dezentem Mascherl auf dem Kopf, dann bist du das Mascherl-Queen, die Mascherl-Queen.
Weil eine Masche ist nämlich eine Schleife in Deutschland. Und warum habe ich eine Schleife auf dem Kopf? Weil ich die Queen bin, aber auch, weil Weihnachten ist. Es ist das Weihnachtswochenende und man hat mich gefragt, Barbara, mit wem willst du Weihnachten verbringen? Und dann habe ich gesagt, mit Hans Siegel.
Oh, das freut mich. Es geht mir nicht anders. Mich hat zwar keiner gefragt, aber ich nehme es trotzdem.
Gib's zu, du hättest auch die Ostershow mit mir moderiert.
Ich mache mit dir alle Shows, Isabel. So, sind wir schon on air? Geht es los? Weil dann hätte ich schon die erste Überraschung, weil ich bin ja voller Special Effects heute für dich. Und ich habe für dich natürlich noch hier ein Kerzle mitgenommen. Schau mal.
Oh Gott, ist das schön.
Pass auf. So.
Ich sehe es.
Pass mal auf. Und das siehst du. Und jetzt kommt der technische Knaller. Bam. Jetzt habe ich es noch angemacht für dich. Das Kerzle. Schön.
Und so rüstest du jetzt nach und nach dein Studio auf, wo du sitzt. Weil wir dürfen verraten, du bist gar nicht direkt hier mit mir zusammen im Studio, sondern du bist ganz woanders. Wo bist du denn momentan?
Ich bin in der Nähe deiner Heimat. Ich bin in Stegen am Ammersee in Bayern bin ich. Und da ist ein Gröbenzell, wo du herkommst, nicht weit weg. Und da sitze ich und da draußen habe ich gerade noch schön einen romantisch-weihnachtlichen Spaziergang gemacht, um mich zu sammeln und dir auch diese und den Zuhörern die weihnachtliche Stimmung näher ans Herz zu legen.
Und weißt du was, bevor wir jetzt wirklich ein bisschen über Weihnachten reden wollen, weil das ist ja ein interessantes Thema, da hängt sich ja viel dran aus, wollte ich jetzt nur einfach mal sagen, wenn ich dann sage, mein Kollege Hans Siegel, das meine ich im Ernst, dann bin ich richtig stolz, denke ich mir, den Hans, den kenne ich richtig gut. Geht dir das auch mit manchen Leuten so, wenn die dann sagen, Herr Kollege oder so? Dass man sich so denkt, oh Gott, ich bin sein Kollege, das finde ich toll.
Ja, finde ich toll. Und zwar geht's mir mit einer gewissen Barbara Schöneberger so. Ich gebe das mal gleich zurück, weil wir sind ja seit kurzem sehr unterwegs in Österreich und moderieren so eine sehr lustige Musiksendung. Und als das kam und es hieß, dass wir beide moderieren können, dachte ich mir, ach wie schön, das war ein lang gehegter Wunsch und so kam das dann und das ist schön. Und natürlich, wenn man dann so, ich sage mit Herrn Jauch natürlich auch bei so einer Sendung steht und dann sagt er, hallo Herr Kollege, das ist dann schon ein Adelsschlag.
Ja, gibt es irgendjemanden, den du immer unbedingt treffen wolltest? Und vielleicht dann auch irgendwann getroffen hast?
Nicht wirklich. Also ich war neulich beim Bambi, bei der Bambi-Verleihung und da fand ich mal wieder diesen Kollegen Mads Mikkelsen unfassbar stylisch, sexy und einfach ein wahnsinnig geiler Schauspieler. Und wenn der so an einem vorüberzieht und dann denkt man sich schon, ey, mit dem mal einen Film drehen, das wäre glaube ich schon, das wäre eine Sache. Das wäre gut. Ja. Aber mal gucken. Das Universum hat noch nicht geliefert, aber bestellt ist es.
Hast du jemals, oh Gott, wir müssen gleich über Weihnachten sprechen, aber hast du jemals eine internationale Rolle spielen wollen, spielen dürfen oder hat es dich gar nicht so wirklich interessiert. Du hast ja ehrlich gesagt gar keine Zeit.
So fängt es an, wenn wir von hinten anfangen. Es ist schwierig zeitlich. Naja, es ist so einfach so, weil ich halt den Bergdoktor so wahnsinnig gern mache und das dauert einfach auch immer von April bis Dezember, sind die Anfragen natürlich auch schon sehr dezimiert weil dann natürlich dann keiner mehr anfragt. Aber es hat sich noch nicht ergeben in der Tat. Und ich sag mal so, die guten Rollen kommen erst. Also ich bin ja noch jung, bin ein weißt du, und so im Nachwuchsbereich und die guten Rollen kommen dann irgendwann.
Ein New Face, weißt du noch, früher bei der Goldenen Kamera hat doch immer Harpe Kerkeling, das das Nachwuchstalent gesucht mit der Kamera so. Und jedes Jahr saß ich, also die ersten 10 Jahre meiner Karriere, saß ich immer da und habe, weißt du, mich so hochgestreckt und dachte mir, vielleicht bin ich's und ich bin hier heute einfach nur hergelotst worden, weil ganz Großes bevorsteht.
Das ist ja so was Kindliches, was man so hat, weil man natürlich dann doch immer noch hofft. Aber dein Weg ist ja ein anderer, weißt du, du bist ja, das ist ja ein anderer Weg.
Ich mach's durch Durchdringung, nicht mit so viel junges Talent, sondern ich hab's einfach gemacht mit, weißt du, dass man dann irgendwann sagt, du, ich glaube, jetzt müssen wir mal, weil die ist seit 30 Jahren, müht die sich hier ab, da müssen wir jetzt uns mal erkenntlich zeigen.
Das haben sie doch. Das haben sie doch. Du hast doch dieses Jahr hast was gekriegt, den Deutschen Fernsehpreis. Entschuldige mal.
Ja, und den hast du für mich entgegengenommen.
Und ich muss mich nochmal entschuldigen. Ich hatte eine brennende Laudatio eigentlich vorbereitet. Ich war dann so überrascht, dass es direkt losging und das war so ein bisschen ein Durcheinander. Und dann dachte ich mir, ich bin ja eigentlich nicht aufgerufen, die Laudatio zu halten, sondern nur den abzuholen, den Preis für dich. Aber da wollte ich noch im Nachhinein sagen, die großartige Barbara Schöneberger, meine Damen und Herren, wenn sie mal nicht hier ist, hätte ich gern gesagt, dann fehlt sie auch schon. Das wäre mein Satz gewesen.
Aber und den hast du nicht untergekriegt?
Den habe ich nicht untergekriegt, weil ich habe ja du hast mir ein kleines Briefchen geschrieben, was ich vorlesen sollte und das hatte ich dann am Handy und weil ich mir dachte, bis ich da mit dem Zettel mache und so und dann sind mir so ein paar Sachen aufgepoppt, weißt du, da ging es mir so ein bisschen wie dir, dann war die Einkaufsliste auf, dann war ein Foto von einer Frau noch da und dann dachte ich, wo habe ich es denn und bis ich das gefunden hatte ich so ein bisschen Stress im On.
Ich würde mich nie trauen, mit dem Handy auf die Bühne zu gehen und mich darauf zu verlassen, dass dieses Handy mir dann den Text einspielt, den ich jetzt vorlesen will. Nie im Leben würde ich mich das trauen, ich würde alles immer handschriftlich machen.
Ja, aber das war ja erstmal, aber das war ja schön und dann habe ich die Mail, dann dachte ich mir, komm, solange ich von dir nicht einen handgeschriebenen Brief mit Federkiel und Tinte krieg, kann ich das auch die E-Mail auf dem Handy haben. So war das.
Ja,
du aber dann hat man dich jetzt geehrt nach 30 Jahren. Aber ich erinnere mich noch an die Geschichte als Max von der Gröben. Der Max. Mhm. Der Newcomer war, das hat Happe ja damals gemacht. Und dann hat er auch das Auto geschenkt gekriegt und dann war auch der Brüller, der gesagt hat, er hat noch keinen Führerschein. Das war aber auch schon, das ist aber auch schon 15 Jahre her.
Das stimmt.
Sie werden so schnell groß.
Ich würde ein Auto gerne, mal ein Auto geschenkt kriegen, wäre toll. Ich bin ja auch offen für Sachpreise. Weißt du, ich bin offen für Sachpreise und da sind wir auch schon beim Thema. Ich bin auch offen für Geschenke. Ich habe nämlich jetzt für mich beschlossen, was Weihnachten angeht. Ich habe immer gesagt, ich will keine Geschenke. Mhm. Ich bin jetzt in so einem Bereich, wo ich mir auch von Männern etwas schenken lassen möchte, weil ich kann das locker lassen. Weißt du, früher war das eher so, das kann ich mir selber kaufen, das brauche ich alles nicht und so. Und jetzt bin ich offen für Schmuck, für Taschen, auch für große Sachen.
Aber woher kommt das? Wo war der Turning Point? Also hast du erkannt, dass du hast jetzt die Garage voll mit deinen Jaguars und so weiter. Du hast die alles selber gekauft und wo war der Umschaltpunkt?
Ich glaube wirklich so diese innere Ruhe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei mir so bezeichnen kann, zu sagen, ich bin bereit jetzt für Geschenke. Es hat vielleicht was da. Ich werde ja jetzt 50, aber lass uns nicht über meinen Körper sprechen.
Doch, hat sich immer bewährt. Das ist immer ein schönes Thema.
Stimmt gar nicht. Über dich gibt's auch eine ganze Menge zu erzählen. Jetzt pass auf, Weihnachten. Ich weiß, dass du immer gerne pünktlich bist und immer sogar lieber ein bisschen früher da bist, aus einer Angst heraus zu spät zu kommen. Was bedeutet diese Aussage des pünktlich sein Wollens, des gut vorbereitet sein Wollens in Bezug auf Weihnachten?
Naja, dass man halt das Geschenk halt schon mal im Februar angedacht hat. Und dann ist aber so schnell der Sommer vorbei und dann denkt man, das hatte ich ja schon angedacht. Und dann bestellt man es halt dann doch irgendwie in China, weil es irgendwie so ein ganz abgefahrener Teekessel ist. Und der kommt dann halt im März nächsten Jahres. Und die Erfahrung hat man mal gemacht. Also muss man local handeln und dann schon mal vorneweg das alles irgendwie besorgen. Und das ist dann halt so es wird ein bisschen stressig heute so, gell? Ja. Und den versucht man zu vermeiden im Alter, deswegen ist man vorbereitet und deswegen muss man da abarbeiten, die Listen abarbeiten.
Ich denke, ganz Deutschland atmet jetzt auf und denkt sich, wie gut das bei Hans Ziegel auch nicht anders ist als bei uns, aber ich finde, es ist ja auch diese Einstellung, die innere Einstellung, dass ich bin jetzt bereit für Weihnachten. Verstehst du, was ich meine?
I'm ready.
Und das hat man ja nie, weil das fliegt ja so. Ich fühle mich so, wie wenn ich bei 180 auf der Autobahn in so einem Schilderwald, weißt du, und es kommt dir immer, kommt dir die Autobahnschilder entgegengeflogen. Welche Ausfahrt? Hier Minden, Hamm, Harburg, denkst.
Ich verstehe dich.
Ich denke mir immer, kann man einer bremsen kurz? Ich bin noch nicht bereit.
Nein, ich verstehe dich, weil es kommt ja auch immer so unvorbereitet. Weihnachten ist ja so einfach unvorbereitet. Man denkt immer, und plötzlich ist es da. Also es kündigt sich ja auch nicht an.
Das ist ja direkt nach den Sommerferien geht's eigentlich schon los.
Geht's bei dir los? Wenn du, ist es bei dir, wenn du im Supermarkt bist und im September die ersten Spekulatius siehst, gehst du dran vorbei und ja, bist verächtlich oder denkst du dir, nehme ich mit?
Bin ich bis zuletzt unempfindlich. Ich habe noch niemals in meinem Leben Weihnachtsplätzchen gekauft, glaube ich. Wirklich noch nie.
Das mir weil du immer selber backst.
Weil ja, wenn, dann backe ich selber, aber ich bin eh nicht so, also ich bin jetzt nicht komplett anfällig für das Zeug. Du?
Ja, doch schon. Ich stelle es mir nur bei dir zu Hause vor, dass es wie beim Disney-Film stellst. So wie es bei dir im Hintergrund aussieht. So sieht es zu Hause bei dir aus. Die Kinder kommen nach Hause von der Schule und sagen, Mama, was hast du gemacht? Bam! Und das ganze Haus ist strahlt und draußen ist, sind die Lichterketten runter. So, ich stelle mir das so mega idyllisch vor.
Mit so einem Knopf.
Lass mir den glauben, bitte.
Ja, genau. Ja. Ich habe so ein, und zwar so ein System, wo ich so klatsche und dann geht das Licht an, weißt du? Und die Kinder, die kommen nicht nach Hause, die werden von einem Rentierschlitten, einem animierten
von der Schule abgeholt. So stelle ich es mir da vor. Wenn du schon sagst, die Zuhörer, einen Tipp gibt es tatsächlich. Ich habe gemerkt, am 23. und selbst wenn es unter der Woche ist, am 24. haben die Geschäfte noch auf und da ist es am entspanntesten. Da sind nämlich alle die Preparer, die Prepper, die Christmas Prepper, sind dann schon fertig und haben alles zu Hause und dann geht man am 23. durch und die VerkäuferInnen sind dann mega happy und sagen, oh, ein entspannter Kerl, na guck mal, ja, wir sind nur für sie da, das ist alles leer.
Ja, ja, weil du das magst, dann dass dann alle VerkäuferInnen sich auf dich stürzen und sagen, der Herr
Ja, grüße Sie, braucht noch Folgendes, kommen Sie mal, ich sage Ihnen was, wie schaut, was braucht man denn? Und so, und da ist wirklich leer und das ist immer ganz entspannt dann.
Ja.
Und mein Guilty Pleasure ist, ich esse am Marienplatz in München im Lauf des Advents, glaube ich, komme ich auf 10 Kilo Maroni. Weil ich liebe Maroni.
Maroni sind sowas Wunderbares und ich habe es noch nie hingekriegt, die selber zuzubereiten. Hast du jemals diesen X-Schnitt in der Marone und dann in den Ofen? Bei mir sind die entweder zu Kohle verbrannt oder sie sind innen noch roh. Ich habe es nie hingekriegt.
Das ist eine Wissenschaft und zwar der X-Schnitt ist schon verkehrt. Du musst auf der gewölbten Seite zart natürlich und da braucht das
und
Gefühl.
Zart.
Das
musst okay. Ah, scheiße.
Zart.
Okay.
Da musst du über Jahre. Nein. Du musst du gefühlt. Das ist eine. Das ist fast schon ein chirurgischer. Das sind wir schon wieder beim Zweitberuf. Eine chirurgische Maßnahme. Das Häutchen leichter tut dadurch trennen.
Oh
dann
mein
musst
Gott.
Du das, dann. Dann musst du.
Dann, das muss kalt duschen.
Und dann musst du das. Ist das Häutchen durchtrennt und musst es ein bisschen liegen lassen und dann mit Wasserdampf natürlich, dass sie sich löst und dann auf die Hitze bringen. Und dann
da habe ich bisher wirklich alles falsch gemacht, was das Häutchen angeht.
Wirklich?
Wasserdampf war bei mir nie im Spiel. Und die gewölbte Seite, das war mir, ich habe immer die glatte Seite aufgekratzt.
Ja, nein, die gewölbte. Ja, wie, also musst du überlegen, die Spannung ist auf der Wölbung. Und wenn auf der Wölbung die Spannung ist,
das
und dann
das Häutchen verstehe ich zum Beispiel zu 1000%.
Ich habe dir deine Geschichte mitgebracht zum Thema Geschenk. Magst du sie hören?
Ja, unbedingt.
Dauert ein bisschen. Dauert 3 Minuten. Aber die ist gut für dich. Also ich glaube, die habe ich für dich. Die Geschichte heißt das vertauschte Geschenk. Wie Sie sehen, bin ich immer noch unverheiratet. Ich war einmal verlobt. Meine Verlobung ist aber schnell wieder gelöst worden. Wie es dazu kam, will ich Ihnen jetzt erzählen. Weihnachten stand vor der Tür. Meine Braut und ich standen uns noch etwas fremd gegenüber. Es war daher sehr schwer, das richtige Geschenk für sie zu finden. Nach längerer Überlegung entschloss ich mich, ihr ein paar Handschuhe zu kaufen und ihr ein Briefchen zu übergeben, worin ich auf das Geschenk Bezug nahm. In dem Geschäft kaufte ich nun aber auch ein paar Schlüpfer für meine Schwester. Als Bruder kann ich mir das erlauben. Aber durch die Unachtsamkeit der Verkäuferin sind beide Geschenkpäckchen vertauscht worden, sodass meine Braut die Schlüpfer und meine Schwester die Handschuhe bekam. Der dazugehörige Brief, den möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Bist du bereit?
Ja.
Liebe Eva, lange habe ich nachgedacht, womit ich dir als Zeichen meiner Liebe eine Freude machen kann. Neulich merkte ich, was du am nötigsten hast. Du findest dieses im beiliegenden Päckchen. Gern wäre ich dabei, wenn du sie das erste Mal anziehst. Am liebsten zöge ich sie dir selbst an. Verlebe glückliche Tage darin. Sie sind sehr schön und werden dir gut gefallen. Ich habe mit Absicht eine Nummer kleiner gekauft, denn sie weiten sich mit der Zeit und es sieht besser aus, wenn sie richtig sitzen. Die Wahl war schwer. Ein paar ganz lange waren da, jedoch ich dachte mir, je kürzer, desto besser. Es gab auch welche mit Pelzfutter, aber die sind bestimmt zu warm auf der Haut und es geht dir auf den Frühling zu, wo du, wie ich weiß, gar überhaupt keine trägst. Ich wollte dir erst Lederne schenken, mit Stulpen und Motiven, entschloss mich dann aber für glatte aus Dederon. Bitte, verlier sie nicht. Wenn du mal eingeladen bist, lasse sie nicht liegen. Zieh sie daher nicht halb an und trage sie nicht heruntergeklappt. Ich habe mit Absicht Reißverschluss gewählt, falls du es mal eilig hast. Wenn es warm ist, sieht es schick aus, wenn du sie beim Spazierengehen in der Hand trägst. Sie werden aber auch nicht lange sauber bleiben, denn viele Leute haben schmutzige Finger. Wenn du sie reinigen willst, begieße sie mit Benzin und setz dich in die Sonne. Bevor du sie anziehst, kannst du sie auch noch umtauschen. Die Verkäuferin passt dir gerne ein paar neue an. Liebe Grüße und viel Freude mit deinem Geschenk, wünscht dir dein Liebling Günther.
Hans Siegel mit der Weihnachtsgeschichte.
Bitte. Ja, das vertauschte Geschenk. So.
Gott, ist das schön, dass du so gut aufpassen. Vorbereitet in unsere Sendung kommst.
Ja, ich hab sowieso noch ein Highlight für dich, aber da müssen wir uns erst hinarbeiten Christmas Climax.
Ja, klar, Christmas Climax. Wie häufig wurdest du schon angefragt, als Weihnachtsmann bzw. Nikolaus aufzutreten? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es gibt wenig Leute im Freundeskreis, die ähnlich geeignet sind dafür wie du.
Ja, einige Male schon, aber ich habe in meiner frühen Jugend in der Schauspielschulzeit in Innsbruck habe ich tatsächlich als Nikolaus gearbeitet und da haben wir dann diese Spenden, also das Geld, das wir verdient haben, im Jugendland, einer Erziehungseinrichtung für Jugendliche, die die Waisen waren oder benachteiligt waren, noch einmal das Geld gespendet. Und da wurde ich dann engagiert und das habe ich sehr gern gemacht. Und da war ich mit einem Krampus unterwegs, du weißt, was das ist.
Ja, Logo, bei uns kommt immer der Krampus mit dazu.
Mit der Route. Und da wir aber für die Kinder unterwegs waren, war das so ein Kartoffelsack, damit er nicht böse aussieht. Ja. Und dann war der Treffpunkt mit dem Vater bei der Garage unten und dann hat er uns gesagt, was ich zu tun hätte. Es geht um einen Jungen, der war in der Kita noch und eine Tochter, die war zweite Grundschule. So, und dann sag ich, sehr süß, und dann war ein großer Sack da und da waren viele Geschenke drin. Und dann, die sollen die aber auch kriegen, gell? Die sollen die aber auch kriegen, aber vorher wäre es gut, wenn sie denen mal richtig sagen, was so Sache ist. Und sag ich, was ist denn Sache? Ja, der Kleine in der Kita, der hört nicht auf die Kindergärtnerin und der passt nie auf und der hat überhaupt und der alles kaputt gemacht und überhaupt und sein Fernsteuerauto ist kaputt und die Kleine in der Schule, über die lernt nicht und die macht überhaupt das auch richtig einen reinhauen. Und dann sage ich zu meinem Kartoffelsack, das ist aber eher falsch gewickelt, irgendwie, das macht man doch nicht so. Und dann meine ich, gut, dann hat man ein bisschen Zeit, weil der Vater muss wieder zurückgehen in die Wohnung. Und dann Bing Bong und dann kommt der Nikolaus und dann geht die Tür auf. Und dann ist es diese unfassbare Stimmung von Sentimentalität, Angst bei den Kindern,
oh Gott,
weil
ja.
Da kommt, also ich bin da 1,90 und dann noch die Mitra oben drauf, ich komme kaum durch die Tür, dann steht ein Riese vor denen und dann ho, 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 ich komme von draußen rein, Kinder und so. Oh, machst natürlich mit der Kartoffelsack, der wackelt auch und hat aber die Geschenke bei. Und der Mann saß dann in seinem Ohrensessel und hat so mit den Fingern, weißt du, so auf die Stuhllehne so
drauf getrommelt.
Und hat gesagt, so drauf getrommelt, jetzt geht's gleich los, jetzt kriegen die gleich mal so richtig. Im Hintergrund steht die Mutter und schaut zu, auch in einer Mischung aus Angst und Freude, weil der Vater natürlich die Anweisung gegeben hat und dann stehen die da und die Kinder weinen fast vor Angst und waren ehrfürchtig. Ja. Und dann sage ich so, dann schauen wir mal rein, das große Buch, was da steht bei euch beiden. Ah, das ist ja toll, sage ich. Du machst deine Kita ausgezeichnet, steht hier deine Kindergärtnerin, hat viel Freude mit dir, du bist immer mit dabei, hilfst den anderen und bist so ein kleiner Spaßkerl da. Und du in der Schule, auch alles gut. Man muss ja lernen können und das dauert ein bisschen. Und wenn du dir Zeit lässt, dann ist das alles in Ordnung. Und blätter um und der Vater guckt mich an so, hä? Und dann sage ich, ja, aber was muss ich hier über den Papa lesen? Der Papa kommt immer ganz spät abends erst nach Hause, hat keine Zeit für euch unter der Woche. Am Wochenende ist er auch nie da. Und hab den so richtig hingehängt, weil ich mir dachte, du kommst mir so richtig. Weißt du, mir sagen, ich soll die Kinder hin. Dann habe ich dem so richtig einen Einlauf gegeben und habe gesagt, so, das war's. Und hier sind die Geschenke genommen, Kartoffelsack. Und hier, gib mir die Geschenke. Die Geschenke, wir, das war's. Und ich muss weiterziehen, liebe Kinder. Wir sehen uns wieder bis nächstes Jahr. Tür zu, Mitra ab, hey, Vollgas zum Auto. Und wir waren weg, weil wir den hinter uns schon gehört haben, dass er uns nachlaufen wollte.
Aber jetzt also findet er dich.
Jetzt findet er mich. Ja, so.
Der sucht dich schon lang. Und immer bist du ihm entkommen mit deinem schnellen Mercedes. Aber jetzt hat er dich.
Ich war schneller. Ja, ich war schneller.
Weißt du, ich habe auch mal bei Freunden, da hat das Kind war auch nicht so artig und die Mutter hat immer mit dem Nikolaus gedroht. Und als dann der Nikolaustag vorbei war, war für eine Woche, war gut. Und dann hat sie wieder angefangen mit dem Nikolaus zu drohen. Und weil das dann nicht mehr so richtig, wie soll ich sagen, nachhaltig war, weil natürlich der Nikolaus erst wieder in einem Jahr kommt und das Kind sich dachte, bis dahin hat er das vergessen und so, hat sie einmal im Nikolauskostüm, so dass er das nicht sieht, die wohnten so Erdgeschoss, ans Fenster geklopft von außen, hat sie sich das Ding übergezogen und hat so, und sie hat dann gesagt, siehst du, der Nikolaus, der steht da draußen und dann stand er eben und dann hat einer geklopft und so. Und dann war dieses Kind so panisch, dass er nicht mehr schlafen konnte und alles. Oh Gott. Und dann musste sie zu einem Trick greifen. Sie hat dann eine Postkarte geschrieben im Namen vom Nikolaus und hat geschrieben, lieber XY, hier ist der Nikolaus. Ja. Ich habe dich bisher sehr genau beobachtet. Das und das hat mir nicht gefallen. Jetzt allerdings muss ich mich verabschieden. Ich fliege in die Südsee.
Okay.
Und bin erst Anfang Dezember wieder zurück. Ich wünsche dir ein schönes Jahr und erst dann ist wieder Ruhe eingekehrt.
Und dann war wieder cool. Ja. Aber das Irre ist ja, dass, also merkt man ja auch, dass bei dem ganzen Weihnachten, Nikolaus und so, das sind ja letztendlich so altpädagogische Maßnahmen, die immer noch gelten, die man dann aber an Weihnachten so ein bisschen fünfe gerade sein lässt. Ne?
Ja.
Also auch, glaube ich, diese Eltern, die so unterm Jahr auf die ganz sanfte Erziehung gehen und antiautoritär und man ja vielleicht so finden kann, aber dann greift man ganz gerne auf die harten Erziehungsmethoden zurück, und das finde ich nach wie vor erstaunlich, dass man dem Sentiment das opfert, weißt du?
Ja, du
dass
hast
man,
recht.
Dass man das so trotzdem dann hergibt.
Man lässt sich ja so viel besser motivieren, wenn es positiv formuliert wird. Also wenn zum Beispiel zu mir jemand sagt, das sind wirklich klassische Beispiele aus der Praxis, Mensch, du siehst gut aus, hast du ein bisschen abgenommen? Auch wenn es total gelogen ist und ich weiß, dass es gelogen ist, dann motiviert mich das total. Wenn einer aber zu mir sagen würde, bist kräftig geworden, huh? Dann würde ich total sofort den Kopf in den Sand stecken. Sagt keiner, aber ich sehe es ja am Blick. Oder wenn ich sowas sage wie, ich habe ein bisschen zugenommen, wenn dann kein Widerspruch kommt, der sofort realistisch aus der Pistole geschossen, weißt du, dann weiß ich ja, was Sache ist. Und da bin ich dann nicht so gut zu motivieren, wie wenn man mir positiv irgendeine Lüge unterschiebt.
Ja, das sowieso. Sanfte Konfrontation und positive Sachen. Aber wie ist es denn bei dir? Du stehst ja immer in der Öffentlichkeit, immer im Rampenlicht. Ich kann mir zum Beispiel nach 130 Drehtagen in der Maske nicht mehr im Spiegel angucken, weil man denkt, ich kann die Fresse nicht mehr sehen morgens beim Schminken.
Ich auch.
Wie gehst du damit um?
Ich kann dann vor allem nach so Phasen, wo ich viel geschminkt wurde, mein ungeschminktes Gesicht ganz schwer nur noch ertragen, weil ich dann merke, es ist doch eine Riesendiskrepanz inzwischen. Also so zwischen gut geschminkt, leicht gut geschminkt und eben gar nicht geschminkt, ist dann schon ein Riesenunterschied. Da könnt ihr Männer ja gar nicht mogeln. Du kannst ja gar nichts machen letztendlich.
Du, ich sag dir, wenn ich abgeschminkt bin abends, ich erkenne mich kaum wieder.
Aber du hast gute Beine, du hast gute Haare, du bist groß, du bist schön.
Ja,
das ist
brav die Schultern.
Das muss doch reichen.
Ja, es reicht eigentlich noch. Also noch ist mir auch keiner draufgekommen.
Nee.
Aber es wird.
Hast du auch Angst, dass sie dich irgendwann...
Ja, klar. Das ist Bluff. Das ist ja alles ein Bluff, weißt du? Aber das kennt man ja.
Ich weiß. Erinnerst du dich noch an den Nikolaus früher? Weil ich habe zum Beispiel jetzt schon mal die Frage. Du bist ja auch katholisches Umfeld Österreich. Du glaubst, bei euch kam ja das Christkind.
Ja.
Nicht der Weihnachtsmann.
Natürlich. Auf gar keinen Fall.
Ja.
Auf gar keinen Fall.
Und hattest du, weil ich habe das Christkind ja gesehen, das ist an meinem Fenster vorbeigeflogen und da habe ich lange auch dran geglaubt. Man glaubt ja nicht, wie man sich das affirmativ sozusagen so herbeiquatschen kann, wenn man das will. Ist dir sowas auch
absolut
passiert?
Ja, ich hatte das Christkind vor Augen. Ich habe es auch gesehen. Es sah so ein bisschen aus wie du, hatte blaue Augen und lange blonde Haare. Und es war nicht so, ich habe ein ganz lustiges Christkind vor Augen. Als ich als Kind mit diese Geschichten, als mir die erzählt hat, war mir diese Heiligkeit von dem Christkind war mir zu viel. Und ich habe das als lachendes Mädchen gesehen, das Christkind. Das fand ich immer toll. Und konnte fliegen. Und irgendwann, als ich größer wurde, dachte mir, ja, fliegen ist doof, das kann es nicht. Das hat wahrscheinlich auch so irgendwie Engel noch dabei oder so. Aber es war immer ein lachendes, fröhliches Christkind.
Mhm.
Nicht so diese Heiligkeit und Nächstenliebe. Es war mir alles so heilig. So, das wollte ich nicht.
Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, angesichts von Schokolade und Geschenken denkt ja auch kein Kind an Heiligkeit. Also.
Nee.
Überhaupt nicht.
Nee, ich habe es gerade so Weihnachtslesungen und da erzähle ich dann immer, die Nächstenliebe wird immer gepredigt an Weihnachten, Nächstenliebe. Und das war für mich als Kind ein Begriff, den habe ich überhaupt nicht verstanden, weil als Kind ist die praktizierte Nächstenliebe sowieso, war für mich kein Thema, weil ich gedacht, die sind doch alle meine Freunde, ich liebe doch alle meine Freunde um mich herum. Und dann hörst du immer, die Nächstenliebe muss man, was hopst denn, Olli, ich liebe alle meine Nächsten. So, und... Was ist denn so?
Also, du kommst ja eigentlich, du kommst in dieses Weihnachtswochenende mit heraushängender Zunge, sage ich jetzt einfach mal so, weil du hast wirklich bis zur letzten Sekunde auf der Bühne gestanden mit einem echten Weihnachtsprogramm. Ist man dann noch besser in Weihnachtsstimmung oder hat man dann eigentlich sozusagen mit dem Thema abgeschlossen?
Gute Frage. Ich habe meine ersten Weihnachtstexte im September gelesen. Und da war es mir ein bisschen zu früh. Ich habe dann auch im Geschäft habe ich mir tatsächlich einen Spekulatius gekauft und dachte mir, mach mal einen Tee. Ich wollte ein bisschen in die Stimmung kommen. Und das trägt sich jetzt durch. Jetzt bin ich so ein bisschen herumgereist und mache Weihnachtslesungen. Und da war ich in der Isar-Philharmonie. Und das Schöne ist jetzt gar nicht mal, dass ich in diese Weihnachtsstimmung komme, sondern dass man gemeinsam in diese Weihnachtsstimmung kommt. Es wird wahnsinnig viel gelacht. Ich habe ganz lustige Geschichten dabei. Und ich merke, dass das Publikum das ganz, ganz toll findet, sich da hinzusetzen. Und ich habe da mit der Familie Waldorf, die kommen aus Schwarz. Das ist eine fünfköpfige Familie. Die spielen traditionelle, volkstümliche Weihnachtsmusik.
I love it.
Das
mit
ist
Zitter
ganz wunderbar.
Und Hackbrett und so?
Nee, haben sie nicht dabei. Gitarre, zwei Geigen, Bass und Zugi, Quetsche, Ziehharmonika. Und das lieben die Leute gestern so. Und dieses Gefühl, das da entsteht, ist noch gar nicht so kitschig weihnachtlich, aber es ist ein Gefühl des Miteinanders. Und das mögen die Leute irre. Und am 22. jetzt in München das große Weihnachtssingen. Da sollen 5000 Leute Weihnachtslieder singen. Und das wird einfach ein tolles Happening. Und ich merke, dass die Leute in dieser Zeit diese Gemeinsamkeit irrsinnig schön finden. Also, dass es weggeht von diesem Biedermeier, Weihnachten zu Hause, sich einmummeln und Christkindgedanken und sondern dass man rausgeht und miteinander, dass man ein bisschen Halt sucht, den Nächsten bei sich hat.
Und auch miteinander singt. Ich bin immer eingeladen zu Weihnachtssingen, wo dann wirklich der ganze Freundeskreis und alle Kinder, sehr lustig, wir machen es ja für die Kinder, sagen dann alle. Die Kinder sitzen alle im Zimmer und spielen Playstation.
Ja.
Und die Erwachsenen sind alle schon so alt, typisch alte Eltern, dass sie das kleingedruckte Textchen, was einem angeblattet, weißt du, das Textblatt, nicht mehr richtig lesen können. Nicht und mehr. Dann steht man da in der schwummrig beleuchteten Halle und quält sich durch die vierte Strophe, leise rieselt der Schnee. Aber es ist total toll, zusammen zu singen. Ich liebe das. Ich möchte eigentlich bei jeder Gelegenheit mit anderen Menschen zusammen singen. Und du doch
auch.
Das ist
schön. Und ich sing ganz gerne mit, aber so, wir könnten eine Petition starten, die Petition zweite Strophe, weil ich finde, es ist ja schon viel erreicht, wenn die Leute die zweite Strophe von Stille Nacht könnten.
Ja, ja,
oder
ich
so.
Weiß. Ja, also.
Weißt du?
Und wenn es aufgeschrieben wird, bitte noch Annex der Petition, bitte in mindestens 14-Punkt-Schrift. Weißt du, dass man es auch, wenn man sein Weihnachtsoutfit nicht mit dieser blöden Brille ruinieren will, dass man es dann auch noch als blinder Mensch lesen kann?
Also für dich würde ich sowieso vorschlagen, da du ja aus dem Bereich Branche Fernsehen kommst,
Teleprompter.
Du lässt
ja
einmal einen Teleprompter hinstellen, den du dann hier mit dem Klicker dann schön runterfahren kannst. Das sind ja alle dankbar. Ist ja so. Und da muss man auch wieder sagen, man muss ja die Erwachsenen mal einfach ein bisschen schimpfen. Weißt du, für die Kinder tun sie alles, kaufen Geschenke, dies und das und machen hier und so und können dann nicht mal die zwei, drei Strophen. Leute, da müsst ihr besser werden. Man muss auch mal sagen, Eltern, da müsst ihr besser werden. Und aber es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht, da mit tränigen, traurigen Augen die Kinder anzugucken und sagen, na, wie sie sich freuen, die Kinder. Sondern man muss da mehr in Vorleistung gehen. Leute, da müssen die Erwachsenen, wir müssen besser werden. Wir müssen wieder mehr Weihnachten für die Kinder. Wir müssen es wieder mehr spüren.
Für die zweite Strophe! Das ist geil. Ja. Das ist auch mal eine andere Art von Demonstration als die, die man momentan auf den Straßen sieht, weißt du?
Gut, man könnte es aktuell so rüber, die letzte Strophe, könnte man sagen. Das wäre auch so ein toller
letzte
Titel. Wer die letzte Strophe kann, kriegt dann noch einen extra Vanillekipferl.
Also, bei meinen klebrigen Fingern, sage ich mal, rund um Weihnachten, klebe ich von alleine auf der Straße fest. So, pass auf. Ich habe ein Spiel für dich. Die Redaktion hat es sich doch.
Ja, ich liebe ja Spiele.
Lieber Hans, liebe Barbara, hört ihr die kleinen Glöckchen läuten? Klingelingelingeling. Nicht? Tja, dann können die nur die artigen Kinder hören. Für euch gibt es stattdessen ein Spiel. Hans allein zu Haus. Hans ist über Weihnachten ganz alleine und darf sich Unterstützung mit nach Hause holen. Wir haben ein paar Aufgaben rausgesucht und wollen wissen, wer diese Aufgaben übernehmen darf. Reden wir über prominente Leute? Welche Promis sollen mit dir gemeinsam Weihnachten? Oh mein Gott. Die ho-ho-ho-ige Redaktion. Also du darfst dir jemanden wünschen, der bei dir zu Hause singt an Weihnachten. Wer soll das erledigen?
Zu Hause, wer möchte mit mir zu Hause haben? Ray Garvey.
Oh Gott, Ray Garvey. Darf ich auch kommen?
Ja, Yoshi, komm vorbei. Stell dir mal vor, wir
liegen auf dem Sofa. Weißt du? So gemütlich. Ja. Ich finde es jetzt auch albern, dass wir uns da so... Ich finde, wir sind schon in dem Teil, wo wir beide zur gemütlichen Klamotte übergegangen sind. Und Ray steht vorm Baum, unplugged und singt ein bisschen für
natürlich.
Uns.
Natürlich. Wie auch immer, aber er singt. Das finde ich schön. Ich finde das geil.
Ja. Wer hilft dir beim Aufräumen?
Beim Aufräumen? Wieso aufräumen?
Ja, aufräumen ist eine Riesensauerei.
Nee, das ist die Frage, verstehe ich nicht. Die Frage ist, von mir gibt es nichts aufzuräumen.
Bist du ein ordentlicher Typ?
Ja.
Wirklich? Ja. Nein, du bist kein ordentlicher Typ.
Aber sowas von.
Weißt du,
aber
wie du auf mich wirkst? Du wirkst auf mich so. Und das meine ich ja positiv.
Bitte?
Also da stelle ich mir vor, entweder irgendwas, was man so, ja, so. Und da, das kann nicht sein, dass du
geordnet. Das ist kein schönes Geräusch. Mach was anderes, bitte.
Nein,
das ist kein schönes Geräusch.
Für mich das größte Kompliment, wenn ein Mann ist. Verstehst du?
Okay, entschuldige. Ja gut, dann nehme ich so. Ich bin der Typ, der, wenn die Geschenke ausgepackt sind, das Geschenkspapier nimmt, faltet, zusammenlegt, damit es nicht irgendwie zusammengeknüllt rumliegt, weil ich ich mag das nicht sehen. Mich widert das an. Ich finde das nicht schön. Also wird ausgepackt und dann denke ich mir, ach, vielleicht, ich sage jetzt mal so, vielleicht kann man es nächstes Jahr nochmal nehmen, oder? Aber man kann, nein, denn den Gedanken habe ich nur manchmal in mir. Aber dann faltet das schön und dann ist es auch gleich wieder aufgeräumt.
Also
so
ich kann dich, I feel you absolut lieb. Ja. Und ich rolle ja auch die Paketbändchen über drei Fingern der rechten Hand so zusammen und dann lege ich die in so kleinen Röllchen in so eine kleine Tüte rein. Und ich habe, ich möchte nicht lügen, Geschenkbänder, die ich seit 20 Jahren mit mir führe. Und ich bin so froh, wenn ich die jedes Jahr wieder auspacke. Und dann denke ich mir, siehst du mal, du fährst privaten Porsche, aber du verwendest die Weihnachtsbändchen mehrfach.
Ja, völlig korrekt.
Ja, und
völlig
das korrekt. Ist dann eben, da arbeite ich eben an der Stelle so viel wieder rein.
Und ich sag's einfach so, wenn du das Geschenkpapier nicht faltest, da ist der SUV hinten gleich so voll. Für Salzpapier, da kriegst du auch, das musst du falten, weißt du?
So, wer kocht für uns? Also
Barbara Schöneberger. Nee, aber Barbara Schöneberger, das muss ich dir jetzt sagen, du kochst. Da, komm, wir sind jetzt 2 Jahre durch Österreich getourt und mit unserer Musiksendung, da hast du so viel erzählt, was du zu Hause kochst. Und vor allem habe ich da Leute kennengelernt, die gesagt haben, dass sie bei dir zu Gast waren. Und die haben gesagt, das ist da würdest du für mich sofort besetzt werden.
Okay, das ist ja wahnsinnig nett. Aber ich dachte jetzt, du sagst vielleicht, nicht. Kochen tue ich selber. Ja. Kochen, das will ich selber machen.
Nein. Nee, das ist mir viel zu viel Aufwand. Das ist eine Tafel, das sind Leute da. Also wir sind im Weihnachtsnachmodus, dann haben wir gegessen, die sind alle nach Hause gegangen. Aber das Weihnachtsmenü, das würde ich der Barbara Schöneberger geben. So.
Ich bin jetzt gar nicht so auf Weihnachtsmenüs spezialisiert, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Gans oder so eine Ente zubereitet. Du?
Muss ja nicht sein. Was machst du denn sonst an Weihnachten?
Wir machen immer so schwedisches Buffet, ehrlich gesagt. Das ist ja dann so auch so ein Salate.
Herrlich.
Ja, und dann Weihnachtsschinken und Lachs und diese ganzen Sachen. Aber alles immer kaltes Buffet, dass keiner Stress hat. Also ich könnte jetzt nicht da in der Küche stundenlang diese Gans so begießen mit Soße. Da kriege ich die Motten.
Möchte ich. Ich habe einmal vor Jahrzehnten war das mit einem Freund von mir, der hat das erste Weihnachten, das war geil. Da war das erste Mal in Wien, lebte der Kollege, lebt immer noch da, und der hat das erste Weihnachten nicht zu Hause erlebt, damals mit Anfang 20. Und dann musste ich ein bisschen aufpassen auf ihn. Und er war sehr unsicher, ob er es machen sollte, weil Mama und Papa und so, das erste Mal war nicht zu Hause. So, dann haben wir angefangen, gab es natürlich die Lachs, den Lachstoast schön mit Oberstkrähen und so gemacht. Mhm. Und dann haben wir natürlich eine Gans gemacht. Und dann saßen wir zu zweit, 4 Stunden vor dem Ofen am Boden, haben ein Bier getrunken, haben der Gans zugeguckt, wie sie sich entfaltet hat. Das ist ein schönes, meditatives Miteinander. Da mache ich die Gans und du machst den Rest. Okay. Herrlich. Also ich mag auch nicht so viel, weil so diese Kocherei und am zweiten Feiertag wird dann gefüllt. So. Auch eher die reduzierte Variante. Raclette zum Beispiel ist dann mein Ding.
Ja, das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich an reduziert denke.
Oder? Ist doch herrlich.
Aber ich liebe Raclette. Oh Gott.
Ja, ist doch herrlich. Fondue, Käsefondue.
Käsefondue.
Machst du Käsefondue?
Ja, lieber als Fleischfondue. Aber das esse ich jetzt wirklich, das habe ich bisher nur, es klingt jetzt so, aber das habe ich eigentlich nur in der Schweiz gegessen, habe ich noch nicht selber zubereitet. Da war ich immer nur in Restaurants, habe ich das gegessen. Naja.
Ach, das ist doch kein Problem. Holst den Käse vom Käsestand, es sieht ein bisschen Weißwein rein und dann einfach rühren.
Ja, und dann
rühren.
Auf kleiner Flamme, das ist ja nicht so mein Ansatz. Ich kenne ja nur 0 und 12, aber nichts 12, dazwischen, weißt du?
So, dann haben wir schon die Aufgabe. Haben Sie Vorsätze, Frau Schöne, für nächstes Jahr? Ja, ich möchte auch die kleine Flamme lernen.
Du hast mir gesagt, ich wäre immer so schnell und ich würde dich so vor mir hertreiben manchmal.
Ja.
Auch in den Moderationen würde ich einen unglaublichen Stress verbreiten.
Stress nicht, positiven Stress.
Positiv.
Ja. Euch Stress.
Meine Mutter sagt manchmal am Telefon zu mir, Barbara, red jetzt bitte nicht schon wieder so schnell, ich bin schon ganz geschwitzt.
Bitte. Ja, aber das genieße ich, weil man muss das mal medienphilosophisch betrachten, Frau Schöneberger. Es hat sich ja jahrzehntelang, hat es sich ja so verhalten, dass ein großer Moderator vorne stand und eine blonde Frau an seiner Seite hinter ihm, nicht?
Ja.
Das haben wir bei einer dieser Spielsendung im ZDF auch lange Zeit beobachten dürfen. Und jetzt hat sich die Zeit geändert und eine tolle, große, blonde Frau steht vorne und der Typ steht hinten, der Dude, und macht mal so Füllsel. Und wir haben im Prinzip die Mann-Frau-Konstellation in der Show haben wir verändert. Und das finde ich großartig. Und deswegen liebe ich das hinter dir herzufahren, also, und komm, du machst die Bug. Doch, die Bugwelle. Die Bugwelle im Neusiedl.
Die Bugwelle. Bin ich die Bugwelle oder bist du hinter der Bugwelle?
Ich stehe am Wakeboard hinter dir, weißt du so. Und das ist ein schönes Miteinander. Wer darf denn noch kommen? Was müssen wir noch beantworten?
Ach so, warte. Eine letzte Frage zu Weihnachten. Haben wir noch eine Spielfrage? Ja. Nein. Wer liegt als Geschenk verpackt unterm Baum? Also es muss ein Mensch sein. Wen wünschst du dir? Und da darfst du jetzt auch ruhig mal ein bisschen unanständig denken.
Also, da ist jetzt,
wollte man schon immer mal verpackt, weißt du, so als Geschenk, finde ich schon.
Verpackt, das ist eine lustige Frage. Im Moment fällt mir da wirklich niemand ein dazu.
Weißt du, so eine Pamela Anderson oder so. Also ja, jetzt nicht mehr in der heutigen Zeit vielleicht, aber als die damals so bei Baywatch, würde man schon sagen, die mit einer roten Schleife um den Kopf, die hätte man doch genommen unterm Baum, oder?
Ich habe eine Original Baywatch Short mal beim Golfturnier gewonnen.
Aber die wurde halt, was heißt ein Original Baywatch Short getragen
Original,
von David Hasselhoff?
Das weiß ich nicht, nee. Also von der Firma halt, von der Produktionsfirma.
Die hat Produktionsleiter reingeschwitzt. Und da hast du Geld dafür ausgegeben.
Nein, ich habe nur gut Golf gespielt. Egal. Pass auf, das ist eine harte Antwort jetzt, pass auf. Ich würde mir verpackt unterm Weihnachtsbaum Paul Panzer wünschen.
Den liebst du, gell?
Ja, den liebe ich. Den mag ich total als Künstler, das ist, und auch, ich finde das großartig. Und wenn der unterm Weihnachtsbaum liegt, verpackt, und dann wird man den aufpacken und dann mit dem noch einen Weihnachtspunsch trinken, das würde mich wahnsinnig freuen.
Ja. Und ich nehme den jungen Herbert von Karajan. Um einfach mal einen Kontrapunkt zu setzen.
Ach so, denkst du in die Geschichte zurück? Ja, gut. Ja, das ist natürlich, da geht viel auf. Aber wie gesagt, bleib mal bei Paul. Ja. Das ist mein Comedy.
Du hättest Marilyn Monroe haben können, du hast dich für Paul Potts entschieden. Das ist schwierig, oder?
Ja. Marilyn Monroe war nie wirklich, ich verstehe das, warum man das so, aber hat mich nicht erreicht. Ich finde zum Beispiel, manche mögen es heiß, dieses Kleid, das mit den Perlen drauf, Kleid, das sie dann hat. Furchtbar. Das sieht man im Film, sieht furchtbar aus. Man sieht diese Chiffonarme und ich finde das ganz furchtbar, hat mich nie angetörnt.
Gell? Nee, ich finde auch, wenn es schwarz-weiß ist, kann es nicht so richtig antörnend sein, finde ich.
Ja, war nicht schön. Bergmann fand ich toll. Das ist eine tolle Schauspielerin.
Du willst ja Paul Panzer jetzt.
Catherine Hepburn war klar.
Die will ich werden, wenn ich alt bin. Ich möchte auch so wirre Haare haben und dann möchte ich so, es gibt so einen Film von der, wo die so Cabrio fährt, so einen uralten Pickup mit so einer Latzhose. Ja. So werde ich werden, so eine verwirrte alte Frau, wo man dann sagt, die ist ja nicht mehr im Fernsehen, die ist ein bisschen wundersam geworden.
Was ist denn los eigentlich? Warum, da habe ich das Gefühl, du ziehst dich zurück aus dem Fernsehen?
Nein.
Die Frage Schöneberger zieht sich zurück aus dem Fernsehen. Musste ich neulich lesen in der Presse.
Ja, ich auch. Ehrlich gesagt, nur weil ich einmal nicht den Fernsehpreis moderiert habe.
Ja.
Also, ich würde sagen, es bleibt noch eine Zeit lang alles beim Alten. Aber du moderierst ja jetzt so viel. Die Silvestershow zum
Gar
Beispiel.
Nicht. Ja, schön war's. Ja. Größte Motto-Party. Schön war's.
Das kommt das noch, Hans.
Nein, moderiert, wir haben sie aufgezeichnet.
Ja, ach, das darf man sagen.
Ja, das wird kommuniziert. Ich habe auch gedacht, Leute, was ist denn mit euch? Aber jetzt muss ich wenigstens nicht mehr lügen seit November. Die größte Motto-Party, auf der ich jemals war. Ich bin kein Fan von Motto-Partys, aber das ist eine Motto-Party. Und beim ersten Mal habe ich es echt nicht gepeilt. Dann hat man mir gesagt, da musst du aufpassen, wenn du rausgehst. Die sind alle irre, dieses Publikum. Sie ist voll auf Silvester gepeilt. Und dann bin ich da raus und dann stehen da 3000 Leute und schreien Silvester, Silvester. Und beim zweiten konnte ich schon ein bisschen mit Fassung tragen. Und das ist eine lange Show. Du weißt, wovon ich spreche. 5,5 Stunden Aufzeichnung.
Gott.
Das ist richtig so und macht wahnsinnig Laune, weil es einfach zappi-zapp geht. Und dann habe ich Orchestral Manöver in the Dark getroffen, kennengelernt, die zwei Boys. Und mit denen dazwischen wunderbare Gespräche geführt über ihre Kindheit in der Schule. Der eine ist aus Liverpool und der andere ist aus Manchester. Dann haben sie mir erzählt, dass sie in der Kindheit schon geschlagen haben wegen Fußball. Dann waren sie 12 Jahre zusammen, 17 Jahre auseinander, dann seit 17 Jahren wieder zusammen. Und ich hatte so eine halbe Stunde das Gespräch. Ich war durch ihre Biografie, dachte, mit dem müsste man meinen Podcast, also herrlich. Und dann Right Said Fred auch getroffen. Das war nicht drin, aber das war ja davor. So. Und dann in der Show, und ich bin gespannt, ob das drin ist. Es war schon ein bisschen länger, die ganze Angelegenheit, und ich hatte auf dem Öhrchen dann den Regisseur, und der sagte, wenn du jetzt mit Right Said Fred das Interview auf der Bühne machst, eine Frage, ja, eine Frage, wir sind zu lang, eine Frage. Und dann gehe ich auf die Bühne und Right Said Fred steht da und sage, hello, great to have you here, babama. Und dann sage ich so, Leute, ihr seid Brüder, und dann sage ich, gibt's da eine Sache, die ihr vom anderen als Brüder nicht wusstet seither? in eurem Leben. Ja. Und dann waren die auf die Fragen nicht vorbereitet und gucken. Und dann einer sagt dann, Fred, sagt dann, ah ja. Und dann sag ich, was ist los? Sagt er, damals, wir haben in München gespielt, da habe ich mir während des Konzerts das rechte Brustpiercing rausgerissen. Das habe ich ihm nie erzählt.
Das ist genau die Frage und auch die Antwort, die du die in so einer Antwort besinnlichen Silvester...
Herrlich war's. Aber ich bin gespannt, ob es drin ist. Und wenn nicht, dann habe ich es jetzt erzählt.
Sehr schön. Ich finde, die Sache dürfen nicht verloren gehen.
Und überraschenderweise kommt sie am 31. Dezember in der ARD.
Oh, ist das
alle
toll.
Reden durcheinander. Ja, ist toll.
Nee, das ist schön. Alle reden durcheinander. Das ist die Abkürzung ja. ARD.
ARD. Ja, wie Zentrum der Freude, Zentrum der Finsternis, Zentrum des Zäpfchens, wie auch immer man sagen möchte. Und da neu dabei dieses Jahr ist Mirja Böß, die als Horoskop-Expertin dabei ist. Und das war sehr unterhaltsam.
Ja, das glaube ich. Also du an der Seite von Mirja Böß, aber vor allem Francine Jordi, super so. Kollegin aus der Schweiz. Da können wir uns drauf freuen. Nächstes so Wochenende ist soweit, am 31.
Ja, dann ist das Jahr vorbei und am 32. Dezember ist es zu spät. Also für die Vorsätze meine ich.
Gibt es neue Schlagzeilen über uns?
Noch nicht. Aber wenn das vorbei ist und wenn der Podcast raus ist, hast du schon was geplant, wie das heißt beim Film? Wenn wir beide, dass wir beide nebeneinander liegen.
Stimmt. Oh, da kann man eine schöne Geschichte draus machen.
Ja, natürlich.
Da hat die Presse schon aus weniger Geschichten über uns gemacht, sage ich mal. Angeblich haben wir ja schon ganze Liebeswochenenden in Wien verbracht.
War das nicht schön?
Wo wir uns mehrmals zärtlich an den Händen gefasst haben und uns auch auf der Straße geküsst haben, weil es so über uns gekommen ist.
Ja, richtig. Und es ist so geil. Ich frage mich dann, was passiert bei dem Autor, bei dem Redakteur, der da schreibt? Was passiert in dem Kopf da? Gehen da noch Dinge ab, die wir gar nicht wissen, weil er sich nicht traut reinzuschreiben? An dieser Stelle wünschen wir all diesen Autoren viel Spaß, viel Vergnügen. Geht einen Schritt weiter und lasst es uns wissen.
Wobei ich sagen muss, also solange sie meine Kinder und meinen Mann irgendwie aus dem Spiel lassen, bin ich manchmal natürlich schon amüsiert über vieles, was geschrieben wird. Aber wenn es dann in wirklich das Privatleben irgendwie so reingeht, da gehe ich dann auch gegen vor. Aber ich meine, ich habe ja, es gibt ja Spekulationen bei mir jetzt, also im Bereich, sage ich mal, voll Roland Kaiser bis Günther Jauch, sind ja Liebesverhältnisse mit jedem, sage ich jetzt mal, so gut wie bewiesen, laut Presse.
Ich arbeite zumindest schon am Text für deine Laudatio für den Ehrenpreis, weißt du, für dein Lebenswerk.
Ja.
Und den du irgendwann bekommen wirst beim Fernsehpreis. Und da wird ein Satz drin sein, Barbara Schöneberger, sie hatte sie alle.
Oh, das bringt mich zu meiner Show, die ich ja schon länger plane, die große Show der Ex-Freunde. Und die wird losgehen mit den Worten, aus dem Berliner Olympiastadion.
Oh, scheiße. Gehst du jetzt zu RTL 2? Okay.
Ja, und dann haben die so einen Einlauf geplant, wo die nach Jahrzehnten, also Einlauf. Nach Jahren mehr oder weniger reinkommen. Weißt du, wie bei den Olympischen Spielen, wenn dann die ganzen Nationen reinkommen. So dachten wir, wären es dann die Ex-Freunde, die dann
mit
aktueller Familie. Ja, Jahrestafel ist ein bisschen schwammig. Also wir müssen schon einen genauen Termin, also ein Datum, die müssen ein richtiges Datum. So. April und bis Mai 1994, sage ich jetzt.
Gut,
weißt
dann machen wir eine Spielshow draus und die kommen mit ihrer Familie
die
und die spielen gegeneinander.
Familie. Manche sind ja auch schwul geworden, also ziemlich viele, um ehrlich zu sein. Und da ist glaube ich, für jeden was dabei.
Ah, das ist schön. Kann dir die G-Show machen zu Jokus, wer stellt mir die Show? Und deine Show ist Barbara, wer gewinnt mich? Und der Gewinner, der gewinnt dich.
Der muss mich mit nach Hause nehmen.
Ja, weißt der du, dann, muss dich mit nach Hause
nehmen. Da sagt dann die Frau, das ist schon aber ein bisschen eng hier im Auto und da haben wir eigentlich gar keinen Platz mehr.
Da machen wir gleich einen Crossover zu Frauentausch. Und dann, das ist herrlich. Aber du nimmst das ja alles mit super Humor. Was will man machen sonst? Aber es ist, ganz ehrlich, wenn ich uns beide auf so einer Zeitung sehe und dann steht, jetzt tun sie es wieder miteinander oder was ist denn da los? Ich freue mich dann. Ich schicke dir ab und zu mal was, klippe ich dir was raus. Dann antwortest du nie. Dann ist es auch okay. Dann denke ich mir, ja, da bin ich halt einer von vielen.
Nein, gar nicht.
Wo du nicht antwortest. Doch.
Überhaupt
und dann,
nicht.
Und dann schreibst du wahrscheinlich gerade mit Herrn Jauch oder mit anderen,
ja, mit
denen
dem
du was
ich
hast.
Ganz viel. Ich bin da mit Herrn Jauch jetzt. Ja. Du, weißt du?
Ich hab's gemerkt, es ist rausgerutscht. Mhm,
ja.
Wie kam's dazu?
Also ich möchte jetzt beinahe sagen, dass wir fast so eine bisschen unprofessionelle oder doch sehr professionelle Teilung aus privat und beruflich machen. Und beruflich habe ich ihn einfach weiterhin gesiezt. Und ehrlich gesagt, auch privat fällt es mir irrsinnig schwer, ihn zu duzen. Duzt du den Günther Jauch?
Auf keinen Fall. Bist du irre?
Das würde man sich
nicht trauen. Ich hab den ein paar Mal getroffen. Nein, das ist Herr Jauch. Na, selbstverständlich. Frau Schöneberger. Nicht? Wo kommen wir denn da hin? Aber wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Sehr lange.
10 Jahre oder so.
Ja.
Ja.
Okay.
Ich habe ihm das Angebot und da haben wir uns sehr ungelenk, haben wir so Bruderschaft getrunken, weißt du?
Oh Gott.
Und zwar wirklich wahnsinnig
sehr ungelenk.
So wie im Tanzkurs, beim ersten Kuss, angestoßen.
Und dann auf die Füße getreten und
Ja, und dann habe ich danach mir gedacht, nie im Leben kann ich den duzen. Jetzt sage ich immer Herr Günther zu ihm, weil das ist für mich so eine Zwischenstufe, weißt du?
Sehr schön, Herr Günther ist sehr schön. Sehr schön. Pass auf, da habe ich gerade, wenn wir gerade dabei sind, Mutti und Vati heißt die Geschichte. Lest du noch was vor?
Oh ja, bitte, noch eine Weihnachtsgeschichte von
Ja, pass auf, von Richard Wagner. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es der ist, aber der heißt auch Richard Wagner.
Glaube ich auch nicht.
Die heißt Mutti und Vati. Am Abend erzählte Mutti Vati ein Märchen. Aber Vati hörte nicht zu und Mutti erzählte das Märchen noch einmal. Dann las Vati die Zeitung und hörte wieder nicht zu. Und Mutti musste das Märchen noch einmal erzählen. Und dann setzte sich Vati vor den Fernseher und schaute sich ein Fußballspiel an. Da konnte er wieder nicht zuhören. Und Mutti musste das Märchen noch einmal erzählen. Je öfter aber Mutti das Märchen erzählte, desto kürzer wurde es. Zuletzt bestand es nur noch aus einem einzigen Satz. Den sagte Mutti schon aus dem anderen Zimmer.
Oh Gott.
Dann fiel die Tür hinter ihr zu. Und damit war das Märchen aus.
Und sie sagt nur, es war einmal.
Genau.
Oh Gott, das ist so traurig.
Ja.
Da bleibt mir glatt der Dominostein im Hals stecken.
Es ist nicht immer alles sehr heiti-teiti, besinnlich und fluffi-knuffi hier an Weihnachten. Es gibt auch diese Traurige. Es soll ein Aufruf sein für
Männer. Für Männer!
Für Männer, jawohl. Hört zu, wenn die Frauen
was sagen. Nicht immer Fußball.
Ja, so.
Heute spielt Union gegen Real. Nee, auch mal im Zimmer bleiben.
Mal zuhören. Genau. So. Dominosteine.
Es war ein Lieb.
Herrlich.
Ja, und weißt du, was ich mag, wenn das Gelee vom Dominostein so am Gaumen.
Wenn es so ein bisschen Feuchte gibt. Das sind diese anderen Podcasts, weißt du? Wie heißen die, wo es nur um Geräusche geht?
ASMR.
Warte. Was heißt das denn? Audio Sync schon. Mach nochmal, komm. Ja.
Dafür sind wir zu alt. Ja. Ich gucke mir lieber einen richtigen Porno an, ehrlich gesagt. Bevor ich da hat doch was mit Sex zu tun. Wenn eine sagt,
ich
habe euch aber nochmal was mitgebracht. Da stellt man sich doch vor, dass die einem die Eier so kratzt, oder?
Nein, das tut man nicht.
Doch. Du stellst dir die ganze Zeit vor, dass dir jemand die Eier kratzt.
Das ist doch, schau, wenn er sowas macht.
Ja.
So. Danke für diesen Satz. Ich stelle mir nie vor, dass mir jemand die Eier kratzt. So, das mache ich wenn selber. So, schau mal.
Zeig mal.
Da gehen Leute drauf ab, das ist halt so.
Ja, aber dafür sind wir zwei zu alt. Ich brauche schon was.
Magst du einen versauten Witz haben?
Sehr gerne, endlich. Ich dachte, diese ganze Weihnachtsgeschichte tötet ja auch unsere normale Ebene total ab.
Ja, du hast mit Weihnachten angefangen. What does Cinderella say when she comes to the ball? Right. So. You know that. So. So.
Ein Weihnachtswitz von Hans Siegel. Ach, wie schön.
Und du kanntest ihn schon. Na, wen wundert's?
Ja, also das ist so ein Themengebiet, würde ich mal sagen. Da bin ich relativ durch mit allem. Der 4. Januar wird für dich wieder ein Tag sein, wo du im Stehen neben dem Fernseher stehst.
Ja, vermutlich.
Weil?
Vermutlich, tatsächlich. Weil da läuft die erste Folge und ich muss sie mir anschauen. Ich will sie mir anschauen, weil ich sie vorher noch nicht gesehen habe. Ich hätte sie dieses Jahr anschauen können, kam aber nicht dazu und deswegen muss ich das dann machen und dann stehe ich immer gern.
Das finde ich so lustig, was du da erzählst, dass du das nur stehend machen kannst, weil du zum Sitzen zu nervös bist, dich selber als Bergdoktor zu sehen. Beschreibe.
Es ist nicht Nervosität, es ist einfach eine gewisse Konzentration auch, weil ich dann zusammenkriege noch, was wurde rausgeschnitten, wie ist das Ganze entstanden, wo kam die Musik, wie geht das und so, und das kann ich besser im Stehen und ich bin dann kein Konsument des Formates, sage ich. Da bin ich, das ist für mich eine innere Abnahme im Sinne von, schau mir das Ding dann an und währenddessen schreibe ich auch schon mit dem Regisseur oder mit dem Produzenten.
Ja.
Und muss ich auch stehen, weil ich muss dann schnell wieder zum Kühlschrank mein Glas Wein noch holen. Also wenn ich mich da hinsetze, dann stehe ich auch gleich wieder auf. Insofern bleibe ich lieber gleich stehen.
Also ich gucke mich selber an in folgender Haltung. Ich kann zwar sitzen dabei, aber weißt du, was ich immer mache? Ich mache immer so. Ich gehe immer so zurück mit dem Kopf, als würde gleich irgendjemand Wasser auf mich spritzen, weil es so ein bisschen ist, als wollte ich mir selbst ausweichen. Zeichen. Ich gehe wirklich so zurück und mache so und mache dann so. Aha. Ich kann auch nicht ganz normal da sitzen und mich ganz normal anschauen, sondern ich verkrampfe mich wahnsinnig, auch im Gesicht und so.
Könnte das sein, dass das mit einer fehlenden Gleitsichtbrille, also mit einer Gleitsichtbrille auszugleichen wäre, dass du deswegen weggehst, dass du es scharf stellst?
Ja, vielleicht. Ja, das könnte vielleicht sein.
Weißt du so?
Ja.
Aber du hast so schöne Brillen, die trägst du aber nie, außer bei den Proben, so.
Ja, du kennst mich wirklich du kennst mich auch von unvorteilhaften Seiten, muss man jetzt mal sagen.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
Aber so, ich versuche mich natürlich ein bisschen zurechtzumachen, wenn ich weiß, dass wir aufeinandertreffen. Aber du kennst mich mit sehr dick vollgeschlagenem Bauch, also weil ich immer, wenn wir uns sehen, wir sind doch eigentlich nur am Fressen. Wenn wir Buchbesprechung haben, bist du total professionell und sagst, wir besprechen jetzt da unser Moderationsbuch, Barbara, ich sitze schon bereit, ich habe mir schon was überlegt und ich, ja, Moment, ich gehe ja kurz zum Buffet.
Ja, so ist es. Ja, das verstehe ich, aber du kommst ja dann aus dem Norden Deutschlands und fällst dann nach Österreich und da muss man das schon mal genießen. Das ist ja auch verständlich.
Ja, absolut.
Herrlich. Ich sag nur Pulkebernd. Wir müssen zum Pulkebernd gehen. Ja. Ein stehender Begriff zum Heurigen.
Also man kann schon sagen, dass die Zusammenarbeit von uns beiden besteht sehr viel aus sehr schöner Zusammenarbeit, aber auch aus regelmäßigen Restaurantbesuchen in der jeweiligen Region, wo wir uns befinden. Ja. Und da muss ich sagen, bin ich in Österreich ja sehr gut bedient. Findest du nicht auch als Österreicher, dass du da in einem sehr, sehr schönen und sehr abwechslungsreichen, wunderbaren, wollüstig, gemütlich, schönen Land geboren bist?
So ist es. So ist es. Und es fällt mir immer dann auf, wenn ich in Deutschland in der Wursttheke stehe.
Ja.
Da vermisse ich es am meisten.
Ja.
Weil wenn neben mir dann Leute stehen, die sagen, ich bestelle jetzt 3 Blatt Schinken.
Und Sülze.
Dann ist für mir ganz schlimm so und ich habe das ist schon so, das ist so und da freue ich mich auch sehr drüber und ich freue mich dann natürlich aber auch, dass wir Österreicher dann nach wie vor im Klischee behaftet, egal wo wir sind, Kaiserschmarrn und alles und Schnitzel, das ist nach wie vor, ich finde das krass eigentlich, dass wir immer noch mit dem Klischee behaftet sind, aber es ist schön und ich bin froh, dass ich daherkomme.
Ja. Ich auch.
Und an dieser Stelle Grüße an den Österreich-Tourismus.
Und der Hans Siegel kann ich jetzt mal so in die Runde rufen, jeden österreichischen Dialekt perfekt. Und den Schweizer Dialekt, was dazu führt, dass wenn du die Leute in Landessprache begrüßt, ich automatisch schon so sehr lachen muss, dass ich eigentlich für den Rest der Moderation ausfalle.
Ja, weil du manchmal Schweizerdeutsch ist schwierig mit verstehen, aber das mache ich gerne. Das hat es hat auch einen Hintergrund natürlich. Ich wurde als Kind sehr früh transferiert in andere Dialektregionen und musste das dann ganz beinhart lernen und das ist ein bisschen Musik und deswegen mag ich das so. Aber das Interessante ist bei Schauspielern zum Beispiel, wenn die einen Dialekt lernen oder einen Akzent lernen müssen für eine Rolle oder so, was es ja nicht mehr gibt, weil es mittlerweile kulturelle Aneignung ist. Also es wird ja kein deutscher Schauspieler mehr besetzt wie den 60ern, der dann vorgibt, Engländer zu sein, wobei Rosamunde Pilcher gibt. Es gibt noch die, ach Gott, das wäre mal schön mit dir, so einen Film zu drehen, wo wir Rosamunde Pilcher und du heißt dann Catherine.
Inga Lindström. Inga Lindström. Und ich will sein Anna Knutsson oder so. Oder weißt du, irgendwie sowas.
Du hast mir diesen Schweden gehen.
Nein, so. Ich bin eher Schwede.
Du bist, okay. Ja. So eine schwedische Polizistin könnte man mit dir gut machen.
Und dann sage ich, Hans, ich habe einen Revolver, den zeige ich dir gleich.
Das wäre aber mein.
Schon sind wir nackt, liegen im Bett, aber du bist verheiratet. Ja. Oh Gott, ich habe den Plot. Und dann wird alles ganz
schreibt
schwierig.
Mit,
und am
Leute.
Ende wohnen wir zu dritt in einem Haus, weil es mich überhaupt nicht stört, dass du verheiratet bist und dich stört es auch nicht. Und dann ist es so, dass wir alle zusammen, so wäre mein Traumformat.
Sehr gut, pass auf, wir rufen an bei der ARD, das werden wir drehen als Weihnachtskomödie nächstes Jahr und dann haben wir eine Weihnachtskomödie. Das finde ich einen super Plot. Bitte Leute, schreibt das auf, das könnte gut sein.
Finde ich auch. Würdest du gerne mit Martin Gruber, also deiner Serienrolle, mal in Urlaub fahren oder einen Abend
ich mache mit dem Typen seit 17 Jahren Urlaub in den Bergen, habe in der Woche einen Patienten mit dem, da schaue ich mir über die Schulter. Ich finde, das ist einer der korrektesten Dudes, den es gibt, finde ich. Auf der einen Seite muss man ja sagen, auch wieder hier von der medienphilosophischen Seite nicht, ist das der letzte alte Kollege, den es noch gibt in so einem Format, dass ein Mann so eine archaische Rolle spielt, einen Arzt spielt.
Ja.
Und das versuchen wir auch immer aufzubrechen durch diverse romantische Ausflüge. Aber Martin Gruber ist ein sehr korrekter Dude, absolut.
Was ist das Beste an der Rolle?
Für mich als Schauspieler? Mhm. ist, dass es so breit aufgestellt ist. Es gibt diese Geschichten mit den romantischen, die Rom-Com-Momente.
Schreibst du diese, hast du da Einfluss aufs Drehbuch? Ich würde gerne mal wieder. Bitte schreibt's was rein. Ich würde gerne mal wieder.
Schreibt's mal was rein. Das läuft anders. Ich spiele es dann einfach anders. Der Regisseur, da steht aber was anderes. Dann sage ich, das ist egal. Schau mal zu.
Und ich biete mal was an.
Schau her. Das haut dich um. Wenn du das gesehen hast, dann hast du das andere vergessen. Und da arbeite ich schon sehr intensiv mit, muss ich sagen, bei den Dialogen und so. Und dann hat das Medizinische, was mir auch immer schon Freude gemacht hat, weil es gibt doch nichts Schöneres, als sich mit so fremden Federn zu schmücken. Total. Und mit Fachtermini. Und dann glauben es die Leute. Und das führt dann dazu, dass sie mich fragen, verstehst du das wirklich, was du da sagst? Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass ich draufgekommen bin, wie schön der Körper eigentlich aufgebaut ist. Es ist alles immer extrem logisch, was das angeht. Macht große Freude.
Ja, und also dann natürlich, so ein Medizinstudium ist jetzt nichts so Besonderes, wenn man, sage ich mal, 17 genau, Staffeln wie du Bergdoktor gespielt hast, sage ich mal.
Also so nicht. An der Stelle sag ich als Schauspieler, der wirklich Ahnung hat vom System, liebe Medizinstudenten, scheiß dir nicht an, das ist nichts, das kann man schon dazwischen machen, das ist eine Kleinigkeit. Natürlich ist es das nicht und ich ziehe den Hut vor allen, die das tun, aber das macht große Freude. Und dann haben wir noch das Second Life mit der Familie, und das ist so ein bisschen mittlerweile schon auch beängstigend, weil natürlich wird man älter und nach 17 Jahren sieht man sich selber in einer Rolle altern, was mitunter schmeichelhaft sein kann. Aber man sieht es dann zum Beispiel an der Kollegin Ronja Forche, die angefangen hat mit 9 und jetzt ist sie 27. Und das ist schon immer wieder, es wird skurril irgendwann. Aber es ist schön und wir sind alle noch dabei und weiter geht's und die Leute freuen sich drauf und es ist ein schönes Gefühl, wenn man da mit dem Mercedes da hinfährt am Gruberhof im Frühjahr und wieder sagt, Mama!
Ich find's toll.
Weißt du, das hat auch schon zu Drehabbrüchen geführt, weil man dann irgendwann spielt, der Mann ist ja Mitte 50, aber wie soll ich sagen, dass man mit Mitte 50 ein Mehrfamilienhaus erzählt, wo die Figur dann aus dem Auto aussteigt und aus dem Inbrunst, also mit der Brust und der Überzeugung, Mama, ruft. Das ist was Schönes. Das ist ist ein schöner Move in der Figur. Das fühlt sich gut an.
Ja, das finde ich auch. Und überhaupt ist es doch eine ganz schöne Aussicht, so jetzt zum Ende des Gesprächs zu sagen, dass wir alle eigentlich miteinander alt werden können. In diesem, weißt du, wir sind ja eine, ich jetzt sag mal nicht eine Generation, aber doch so eine Fernseh- Kollegen-Crowd, also sagen wir jetzt mal die Netten, so, die wir richtig gut finden, ja?
Ja.
Und dann ist auch irgendwie doch ganz nett und auch irgendwie ganz, ganz gnadenvoll, finde ich, dass wir alle so miteinander irgendwie alt werden.
Ich sag's mal so, das viel zitierte Lagerfeuer ist noch lange nicht aus, nur weil es manche behaupten.
Du hast so recht.
Ja.
Hans, weißt
du,
das
so
war
ist es, so ist es. Du hast jetzt schon, ich habe schon gehört, in den Schachtelsatz hast du eingebaut, jetzt am Ende des Gespräches, das heißt, dich zwickt schon wieder, du musst los. Wahrscheinlich sind die Plätzchen fertig.
Mich zwickt's. Zwickt's mich? Zwickt. Ich glaube,
ich mach nicht dran.
Nein, ich muss tatsächlich.
Ja, ist das so?
Hast du noch einen,
pass auf,
ja, ich habe noch einen Höhepunkt jetzt vorbereitet, weil dann wäre es jetzt der richtige Moment.
Ja, natürlich habe ich einen Höhepunkt vorbereitet. Pass mal auf. Das ist jetzt für dich. Pass auf, muss ich nochmal, Moment, hier, so, okay. Pass auf, jetzt geht's los.
Nein.
Es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich noch, drum komm ich zu dir her, mein Heiland auf noch, wir singen ein Liedl, dem Heiland, dem Chor. Du magst ja nicht schlafen, ich hör dich nur warm. Hi, 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 hi. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, liebe Barbara. Es ist eine Freude, mit dir durchs Geschenkpapier zu wühlen, sich verpacken zu lassen, auspacken zu lassen, darüber zu reden und vor allem mit dir so viel zu lachen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Bleib gesund, bleib mein Weihnachtsengel und komm gut ins neue Jahr.
Oh Gott, tschüss. Ist das schön. Und wer jetzt, weil er das Bild nicht dazu hatte, dachte, dass dem Hans Siegel die Luft ausgeht. Das Geräusch, was wir hören, ist eine Wunderkerze gewesen, die er extra für mich angeschaut hat. angezündet hat. Und jetzt ist sie erloschen. Gott, hoffentlich ist kein schlechtes Dings. Es ist Weihnachten, mein Schatz.
Ja,
und ich wünsche dir das schönste Weihnachtswochenende, was ich mir vorstellen kann.
Ich auch.
Genieß es und wir sehen uns im nächsten Jahr. Und ich schaue rein bei der Silvestershow.
Mach das. Alles Gute, alles Liebe nach ganz weit oben. Grüß mir die Deinen. Sei umsorgt und sei geliebt. Frohe
Tschüss.
Weihnachten, Barbara. Ciao.
Ach Gott, ich bin beseelt aus diesem Gespräch rausgegangen.
Das war auch die erste Wunderkerze, die jemals, also die erste echte Wunderkerze, die jemals bei den Waffeln einer Frau abgebrannt wurde, glaube ich.
Ja, mein Redakteur hielt mir noch so ein Schild hin. Bitte Wunderkerze ansprechen, weil man sonst vielleicht das Geräusch nicht hätte deuten können, weil es so
Zündschnur
gemacht hat. Genau.
Klimaanlage.
Aber er hat sie wirklich angezündet. Und ich muss auch mal sagen, das ist mir noch nie passiert, dass jemand sich so gut auf so ein Gespräch
Wahnsinn,
vorbereitet hat. Der hat ja selber Aktionen und Geschichten mitgebracht. Also das legt jetzt die Latte schon ein bisschen höher für 2024.
Das ist richtig, ja.
In den Schuhen von Florian Schröder möchte ich nicht stecken. Der kommt nämlich nächste Woche.
Stimmt, der hat's schwer.
Also bis dahin, wir wünschen euch alles Gute, schöne Weihnachten und ja, gute Zeit.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de